Liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, ich bin froh, dass noch so viele heute Morgen da sind, auch wenn manche anderswo im Gottesdienst sind. Wir wünschen, dass Sie dort einen gesegneten Dienst tun können. Herzlich willkommen auch den Gästen unter uns. So, der Ronald Dück, der hat gestern angerufen. Er ist gut in Paraguay angekommen. Sie wollten gestern Abend als Familie zusammenkommen. Seine Schwester ist ja von Kanada auch ungefähr gleichzeitig mit ihm angekommen. Sie hatten zwar ein paar Stunden Verspätung wegen Nebel in São Paulo, aber das ist weniger schlimm, als wenn es einen Unfall gibt. So wollen wir auch an ihn denken und an seine Familie, dass sie eine segensreiche Zeit haben, auch in der schwierigen Situation. Dann ist am Ausgang, sind noch Idea-Hefte mit einem Interview über die STH Basel. Also bedient euch, wer diese Nummer noch nicht mitgenommen hat, am Ausgang rechts. Da sind einige, falls das nicht genügt. Ich habe noch eine Menge von dem. Wir haben ein wichtiges Thema heute Morgen. Wir sind in unserer Predigtserie im Römer 13 jetzt angekommen. Und ich lese diesen ganzen Abschnitt, Römer 13, 1 bis 14. Ich werde einfach Schwerpunkte aus diesem Kapitel nehmen. Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 14. Ich habe überlegt, ob ich nur die Verse 1 bis 7 nehmen soll, aber ich finde, das andere passt auch und gehört auch noch dazu. Auch wenn wir einen neuen Abschnitt haben, aber Paulus hat ja diesen Abschnitt ursprünglich nicht eingefügt. Das ist ein Brief zusammenhängend geschrieben. Römer 13, 1 bis 14 lese ich. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten Vollmächten, denn es ist keine Vollmacht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der Vollmacht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Vollmacht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als da, wo wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Das Thema der Stadt, oder besser gesagt, der Christ und der Stadt. Der Christ und der Stadt, dazu folgende Gedanken: wahre Vollmacht kommt von Gott. Und zweitens, Christen sind vorbildliche Staatsbürger. Drittens, die Waffen des Lichts anziehen. Wie soll unser Verhältnis oder unsere Einstellung dem Staat, der Politik gegenüber sein? Darin, in diesem Punkt, waren schon die Reformatoren nicht einig. Luther hat zum Beispiel gesagt, es gibt zwei Reiche, hier Gemeinde, hier Kirche, da der Staat. Hier gelten andere Gesetze als da. Hier bist du Gemeindemitglied, da bist du Staatsbürger. Und hier gilt zum Beispiel, sag mal extrem zum Ausdruck gebracht, hier gilt die Bergpredigt, da gelten staatliche Gesetze. Calvin, französisch, hat das anders gesehen. Hier ist die Kirche mit den Geboten Gottes und die Kirche hat den Auftrag, die Politiker an die Gebote Gottes zu erinnern. Und die sollen gefälligst sich denen unterordnen. Also sozusagen steht die Kirche moralisch über den Staat. Die Täufer haben es noch wieder anders gesehen. Sie haben sozusagen im Staat das Böse gesehen, die Welt, das Sündhafte und sich zum großen Teil ganz davon distanziert. Paulus scheint hier nun ein sehr positives Verständnis vom Staat zu haben. Und dazu stellen sich uns denn heute Morgen verschiedene Fragen. Wie ist unsere Verantwortung dem Staat gegenüber? Müssen wir uns in allem dem Staat unterordnen? Immer, egal was er von uns verlangt. Wo sind die Grenzen? Welche sind Aufgaben des Staates? Welche Vollmacht hat er? Zum ersten Schwerpunkt: wahre Vollmacht kommt von Gott. Ich lese die Verse 1 und 2. Jede Seele unterordne sich den übergeordneten Vollmächten, denn es ist keine Vollmacht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Man könnte diesen Abschnitt hier so verstehen, dass wir uns den staatlichen Vorgesetzten immer zu unterordnen haben. Egal, was sie von uns verlangen, wir sollen gehorsam sein. Dann haben wir allerdings Schwierigkeiten mit anderen Bibelversen. Petrus betont zum Beispiel, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen und das den jüdischen Vorgesetzten gegenüber. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also hat die Unterordnung doch seine Grenzen. Wenn wir diesen Text genau lesen, genau verstehen, dann sagt er auch genau das und nicht anderes. Denn im griechischen Text steht hier nichts vom Staat, auch wenn sich dieser Abschnitt auf den Staat bezieht. Es steht aber nicht das Wort Staat, auch nicht Obrigkeit, auch nicht Gewalt oder Macht. Das griechische Wort Exousia bedeutet so viel wie Vollmacht oder auch Recht oder Verfügungsrecht, Kompetenz, Autorität. Jede wahre Vollmacht kommt von Gott, sagt Paulus hier wörtlich. Jede wahre Vollmacht kommt von Gott. Damit ist noch nicht gesagt, dass der Staat sich dieser Vollmacht Gottes immer unterordnet. Dass er seine Grenzen nie überschreitet. In der Offenbarung lesen wir, dass die antichristliche Obrigkeit die Vollmacht vom Satan bekommen wird. Also nicht von Gott. Obwohl wir schlussendlich sagen müssen, dass Satan sich Gott auch unterordnen muss. Also wenn wir das so verstehen, dann setzt dieser Vers hier oder diese Verse setzen der staatlichen Obrigkeit Grenzen. Auch die staatliche Obrigkeit hat nur so weit Vollmacht, wie diese Vollmacht von Gott gegeben ist. Nun handelt der Staat leider nicht immer in dieser göttlichen Vollmacht und überschreitet seine Grenzen. Aber wenn der Staat seinen Auftrag erfüllen soll, wenn er zum Heil und zum Wohlergehen der Menschen beitragen soll, dann muss er sich dieser göttlichen Vollmacht unterordnen und damit auch diesen Grenzen unterordnen. Und in diesem Sinn verlangt Paulus von uns, dass wir uns der staatlichen Obrigkeit unterordnen. Das Ziel dabei ist, dass die Sünde eingedämpft wird, dass die Auswirkung der Sünde eingedämpft wird, so dass menschliches Leben in der Gesellschaft überhaupt möglich ist. Sonst wäre das gar nicht möglich. Stellen wir uns vor, wir würden alle gegenseitig ermorden, erschlagen, mit dem Knüppel niederhauen auf der Straße. Das wäre unmöglich. Es geht also darum, dass die Auswirkungen der Sünde eingedämpft werden. Doch genau darin liegt auf der anderen Seite das Problem. Denn auch diese Obrigkeit, diese Staatsmänner, diese Politiker, wenn sie nicht Jesus Christus ins Herz aufgenommen haben, sind sie der Sünde ausgeliefert, wie jeder andere Mensch auch. Sie leben unter der Herrschaft der Sünde, sollen aber auf der anderen Seite die Sünde eindämpfen. Und das ist genau das Problem mit der Politik. Was macht Gott, um mit diesem Problem fertig zu werden? Einerseits lesen wir in der Bibel, dass Gott Obrigkeiten einsetzt, aber auch wieder absetzt und das Gericht durchführt. Aber auch damit ist das letzte Wort nicht gesagt, denn die Politiker können Sünde ja nicht wirklich aufheben. Die Sündhaftigkeit des Menschen ist immer noch vorhanden, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Sowohl bei denen, die die Führung haben, als auch bei denen, die sich unterordnen sollen. Und was macht Gott? Er sendet seinen Sohn Jesus Christus, den Schöpfer von Himmel und Erde. Er sendet seinen Sohn zu uns Menschen und Jesus ist mit diesem Problem Sünde fertig geworden. Wie? Erstens dadurch, dass er uns gezeigt hat, wie man in der persönlichen Beziehung zu Gott die Sünde überwinden kann. Und zweitens, indem er die Strafe für die Sünde, für deine und meine Sünde auf sich genommen hat. Als er am Kreuz starb, als er das ganze Gericht Gottes über die Sünde auf sich genommen hat, als er Satan besiegt hat, den Urheber der Sünde, und als er glorreich auferstanden ist, majestätisch auferstanden, gen Himmel gefahren, dann hat er damit zum Ausdruck gebracht, ich habe über Sünde und Satan gesiegt. Wir haben es vorher in der Einleitung gehört, wir haben einen majestätischen König. Seitdem und vorher schon. Aber seitdem noch viel mehr. Und er allein kann wirklich mit dem Problem Sünde fertig werden. Jesus ist also für uns gestorben und hat die Strafe für uns getragen. Er ist auferstanden, er lebt und ist jetzt König. Jesus sagt vor seiner Himmelfahrt, mir ist gegeben jede Vollmacht. Und da erscheint genau das gleiche Wort wie in Römer 13, 1 bis 2. Mir ist gegeben jede Vollmacht im Himmel und auf Erden. Es gibt keine Vollmacht außerhalb von Jesus, keine wirkliche Vollmacht. Und darum, sagt Jesus, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Nationen. Und das heißt dann, dass wir Menschen in die persönliche Beziehung zu Jesus führen. Durch den Glauben, dadurch, dass Menschen Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen. So lesen wir in Johannes 1, 12. Denen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. Wenn Jesus in unser Leben kommt und wir Kinder Gottes werden, dann wird Jesus unsere Autorität, unsere ganze Autorität. Und wir unterordnen uns ihm. Das heißt Christ werden. Dass wir unser Leben Jesus unterordnen, dass er in unser Leben kommt. Und nun, Jesus hat Satan und Sünde überwunden. Und wenn Jesus mein Leben kommt, dann kann ich durch ihn Satan und Sünde überwinden, wie er das getan hat. Ich kann das Böse überwinden, ich kann Sieger sein. Und nicht nur das, Paulus sagt uns in Römer 12, 21, ist der letzte Vers vor dem Kapitel 13, Römer 12, 21, wir sollen uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern wir sollen das Böse mit Bösem überwinden, nicht? Nein. Das Böse mit dem Guten überwinden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das der direkte Kontext ist von unserem Kapitel. Uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse mit dem Guten überwinden. Wir als Christen, als Gemeinschaft der Gläubigen, dürfen so in dieser Welt ein Zeugnis für die innere Erneuerung durch den Glauben an Jesus Christus sein. Und in diesem Sinn verlangt Paulus von uns nun eine Unterordnung der staatlichen Obrigkeit. Das ist kein blinder Gehorsam. Zur Zeit Hitlers haben viele Christen geschrien, Heil Hitler! Und was kam? Ein grausames Unheil. In diesem Sinn wird von uns kein blinder Gehorsam verlangt und nur dadurch, dass wir nicht blind gehorsam sind, sondern dass man Gott mehr gehorcht als den Menschen, können wir Salz sein für die Erde. Können wir Licht für die Welt sein, wie Jesus das in Matthäus 5, 13 bis 16 zum Ausdruck bringt. Also passiver Widerstand, meine ich, ist von uns verlangt unter Umständen, aber ich denke, dass aktiver Widerstand doch ausgeschlossen ist von dem, was Paulus hier sagt. Welche Aufgabe hat nun der Staat und wie sollen wir uns ihm gegenüber verhalten? Ich komme zum zweiten Schwerpunkt. Christen sind vorbildliche Staatsbürger. Ich lese nur ein paar Verse aus dem Abschnitt 4 bis 7. Oder 3 bis 7, ich lese 3 bis 5. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Vollmacht nicht fürchten, so tue das Gute. Das Wort staatlich ist hier ergänzt, sinngemäß. Tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottesdienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Die Obrigkeit, die staatliche Vollmacht, ist, so sagt Paulus, Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe dem, der Böses tut. Dem, der Böses tut. Achten wir darauf. Es ist nicht die eigentliche Aufgabe des Staates, die Kinder zu erziehen. Sagt Paulus hier nicht. Das ist Aufgabe der Eltern, das ist Aufgabe der Gemeinde. Und das würde auch für Privatschulen sprechen. Aber auch diese, muss man sagen, heute sind vom Staat abhängig, selbst wenn wir Privatschulen haben. Von der Gnade des Staates, nicht? Ist nicht die eigentliche Aufgabe, für das wirtschaftliche Wohlergehen zu sorgen. Sagt Paulus hier nicht. Es ist die Aufgabe, Strafdelikte zu bestrafen. Das ist hier nach diesem Abschnitt die Aufgabe des Staates. Das Böse zu bestrafen, das Gute zu loben. Was ist mit dem Bösen gemeint und mit dem Guten? Das wird verschieden gesehen. Calvin zum Beispiel hätte darin das Gesetz Gottes gesehen. Das Gute ist das Gesetz Gottes, das Böse ist dann die Abweichung. Das würde heißen, dass der Staat dafür zuständig ist, die zu strafen, die vom Gesetz Gottes abweichen. Also wenn jemand homosexuell ist oder ein Ehebrecher oder ein Hurer, dann muss der Staat die bestrafen. Noch weiter geht das, nicht? Die Bibel sagt uns, dass Ehebruch im Gedanken anfängt. Das würde heißen, dass der Staat uns schon dann bestrafen müsste, wenn wir im Gedanken die Ehe brechen. Das wäre ein bisschen problematisch. Ich glaube kaum, dass Paulus hier, und er schreibt unter Kaiser Nero, unter der römischen Herrschaft, dass er davon ausgeht, dass die römischen Kaiser sich an das Gesetz Gottes orientierten. Es zu bedenken, dass Paulus hier auch nicht schreibt, was der Staat tun und lassen soll, sondern wie unsere Aufgabe als Christen dem Staat gegenüber ist, wie unser Verhältnis dem Staat gegenüber sein soll. Es geht darum, dass der Staat die Verantwortung hat, strafbares Verhalten zu bestrafen, zum Beispiel Mord, Diebstahl, gewaltsames Vorgehen. Und Paulus betont nun, und wenn du als Christ da mit einverwickelt bist, dann bist du genauso straffällig wie der Nicht-Christ. Also der Staat darf hier keinen Unterschied machen, nicht? Wer ein straffälliges Verbrechen begangen hat, der wird bestraft. Ob er Christ ist oder nicht, denn Paulus geht in diesem Sinn auch mit dem Staat um. Denn er trägt das Schwert nicht umsonst. Ich muss betonen, es geht hier nicht um eine Legitimierung vom Krieg. Das ist ein Thema für sich. Es geht hier gar nicht um die Frage nach dem Krieg. Oder dass wir sogar als Christen aufgefordert werden, wenn der Staat sagt, jetzt ziehst du mit in den Krieg, dann ziehen wir halt mit, wir sollen uns unterordnen. Das ist eine Frage, die hier nicht angesprochen wird. Es geht hier vielmehr darum, dass die eigenen Staatsbürger bestraft werden, wenn sie halt Verbrechen begehen. Im besten Fall könnte damit eine Todesstrafe legitimiert sein, worüber man Paulus auf jeden Fall ist seinerseits bereit, so betont er das in Apostelgeschichte 25, Vers 11, er ist gerne bereit, die Todesstrafe auf sich zu nehmen, wenn er etwas getan hat, das des Todes würdig ist. Wenn er die Todesstrafe verdient hat, sagt er, dann will ich sie auf mich nehmen. Wenn aber nicht, dann ist es die Verantwortung des Staates, mich zu schützen, und deswegen hat er sich ja auf den Kaiser berufen. Kein Christ damals. Die Betonung hier bei Paulus liegt darauf, dass wir uns so verhalten sollen als Christen, dass wir nicht straffällig werden in diesem Sinn. Nicht straffällig in diesem von Gott gesetzten Grenzen des Staates. Wenn der Staat seine Grenzen überschreitet, dann kann es sehr wohl sein, dass wir uns dem Staat gegenüber, also menschlich gesehen, straffällig machen müssen. Petrus betont, dass wenn wir schon leiden, dann nicht als Übeltäter, sondern als solche, die das Gute tun und den Namen, der über uns genannt ist, der ist der Name Christ, als Nachfolger Jesu Christi, Ehre, dem Namen Ehre bereiten. Also wenn schon, dann nicht als Übeltäter, sondern als solche, die Gutes tun. Und Paulus sagt, das nicht nur wegen der Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Also kann ich sagen, wenn ich etwas Böses tue und kein schlechtes Gewissen habe, dann ist das alles okay, nicht? Keineswegs. Denn es geht hier um die Verantwortung, die wir Gott gegenüber haben, der die staatlichen Politiker und Obrigkeit einsetzt. Es ist nicht gemeint, wenn ich kein schlechtes Gewissen habe, dann ist alles okay. Vielmehr tragen wir die Verantwortung Gott gegenüber. Und Gott setzt Politiker ein, er kann sie wieder absetzen und wir sollen uns dem fügen. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich in Basel zum Beispiel 60 oder 80 fahre oder 100 sogar, wo ich nur 50 oder 30 fahren darf, da mache ich mich auch als Christ straffällig. Und nicht nur dann, wenn ich weiß, auf der nächsten Ecke ist entweder ein Blitzlicht, nicht, oder ein Verkehrspolizist. Das heißt mit anderen Worten, ich werde mich den Gesetzen des Staates auch da unterordnen, wo es keine Strafe gibt. Paulus sagt, um des Gewissens willen. Denn die Verkehrspolizisten sollen ja nur danach schauen, dass diese Gesetze eingehalten werden, mir zum Schutz. Mir zum Schutz sind die gegeben, nicht mir zur Strafe, nicht? Oder doch? Da steht 50, du darfst nur 50 fahren, damit du bestraft wirst, wenn du 70 fährst, nicht? Nein, das ist nicht das eigentliche Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist, dass wir geschützt werden. Oder die Steuererklärung, die werde ich zuverlässig ausfüllen, als Christ, verantwortlich, vorbildlich, dass ich sagen kann, bitteschön, so macht es auch, jedem Staatsbürger. Nicht? Und ich werde auch dann diese Steuererklärung zuverlässig ausfüllen, wenn ich weiß, da kann ich etwas abstreichen und da, und das merkt niemand. Du bist ja dumm, wenn du es nicht machst. Ne? In Südamerika ist man dumm, wenn man stehlen kann, das nicht tut. Paulus sagt, um des Gewissens willen, nicht nur wegen der Strafe. Oder an der Kasse, das bezieht sich jetzt nicht direkt auf den Staat, beim Supermarkt, wenn ich eingekauft habe, nicht wenn ich zu wenig zurückbekomme, habe, dann protestiere ich sofort. Aber wie ist es, wenn ich zu viel zurückbekomme? Na, sind selber schuld, hä? Da habe ich ein Recht jetzt, das mitzunehmen. Also bitteschön, wenn auf der einen Seite so, dann sollte man auf der anderen Seite genauso und nicht anders. Dann sollte ich dann das nächste Mal auch sagen, jetzt habe ich zu wenig, bin ich schuld, nicht? Schweige ich also. Christen sind vorbildliche Staatsbürger. Das heißt nicht, dass sie immer geliebt werden und dass man ihnen immer zujubelt, aber wir müssen uns nicht fürchten vor den Verkehrspolizisten und. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Mir hat mal jemand erzählt, dass in Paraguay eine Person ständig mit den Verkehrspolizisten Probleme hatte und sich nicht unterordnete. Und diese Person ist dann nach Kanada ausgewandert und ist dort mit den Autorädern, Reifen so zur Werkstatt und wieder nachher von der Werkstatt nach Hause und unterwegs die Reifen getragen. Und da war die Ampel gerade rot und da sieht er das Polizeiauto kommen. Nicht? Und war gewohnt, die Polizei, das sind die Feinde. Und hat gleich gedacht, oh, meine Feinde kommen. Und irgendwie sich ganz schnell nach Hause geschlichen. Die Polizei hat gemerkt, das ist auffallend. Nicht? Also wahrscheinlich hat er die Reifen gestohlen. Und ist hinterhergefahren. Nicht? Hat die nicht gestohlen. Hat die ganz legal von der Werkstatt geholt. Aber weil diese Person den Eindruck hatte, die Polizei, das sind meine Feinde, geschah das. Paulus sagt, wenn du das Gute tust, dann empfängst du Lob, aber keine Strafe, dann musst du nicht Angst haben. Wenn du das Böse tust, dann fürchte dich. Wir müssen damit rechnen, dass wir, auch wenn wir uns unterordnen, also soweit es möglich ist, der Bibel gemäß, dass wir deswegen nicht immer nur geliebte Mitbürger sein werden, Bürgerinnen. Gerade in der letzten Zeit, und da fragt sich uns, wie wir uns nachverhalten sollen. Und da betont uns dieser letzte Abschnitt, dass wir die Waffen des Lichts anziehen sollen. Ab Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist die Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien, nicht in Trinkgelage, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Die Nacht ist weit fortgeschritten, der Tag ist nahe. Die Nacht, damit ist das Vorherrschen des Bösen gemeint. Und die Bibel sagt uns sehr klar, je länger wir leben, je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen, desto mehr wird die Nacht vorschreiten. Desto mehr wird das Böse überhand nehmen. Die Nacht ist am finstersten, kurz vor der Morgendämmerung, nicht? Und so ist es hier auch. Wenn das Licht aufgeht, kurz vorher, wenn Jesus wiederkommt, kurz vorher wird die Nacht am finstersten sein, wird das Böse überhand nehmen, mehr denn je. Und das hat seine Auswirkungen denn auch auf den Staat, das zeigt uns die Bibel sehr klar. Mit anderen Worten, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, desto mehr müssen wir uns in einem Staat zurechtfinden, der gegen Gottes Gebote handelt. Nicht im Einklang mit den Geboten Gottes, sondern gegen die Gebote Gottes. Und so wird die ganze Gesellschaft zugrunde gerichtet werden. Und gerade für diese Zeit gilt hier, dass wir unsere Lichter scheinen lassen, die Waffen des Lichtes anziehen. So lesen wir auch in Philipper 2, 14 bis 15. Philipper 2, 14 bis 15. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und ohne Falsch seid. Untadelige Kinder Gottes inmitten, pass auf, inmitten eines krummen und verkehrten Geschlechtes, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Inmitten eines krummen und verkehrten Geschlechtes, in welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Die Welt und ihre Politik ist also nicht der Maßstab für der letztendliche Maßstab für mein Verhalten als Christ, sondern vielmehr Gott und sein Wort. Und das heißt, was Paulus hier sagt, ablegen und anziehen. Beides wichtig. Ablegen und anziehen. Und hier sind Christen, wiedergeborene Christen angesprochen. Auch wir müssen immer wieder ablegen. Was ablegen? Zuerst steht hier im Griechischen das Wort komos. Das steht Schwelgereien. Nein, das ist ja Schwelgereien übersetzt. Komos bedeutet festlicher Schmaus. Begleitet damals mit Musik, Tanz, und so weiter. Festlicher Schmaus. Musik, Gesang, Tanz, festliche Umzüge können wir sagen, denk mal an die Fastnacht. So ähnlich. Also festlicher Schmaus, legt ab. Dann weiter. Trinkgelage. Damit starkes Trinken gemeint von alkoholischen Getränken, Zechen oder Rausch. Ablegen. Oder Unzucht, Hurerei. Griechisch koite, das gleiche Wort erscheint in Hebräer 13, Vers 4, wo es heißt, das Ehebett soll tadellos, unbefleckt sein. Ehebett ist das gleiche Wort. Das bezeichnet also das Ehebett oder den Beischlaf. Jesus zeigt uns sehr, dass diese Unzucht schon in Gedanken anfangen. Und in unserem Verhalten können wir das verursachen, nicht? Also ich kann auch mich schuldig machen, indem ich den Nächsten im Gedanken zur Unzucht führe. Und da sind wir verantwortlich als Christen, ob Männer oder Frauen, uns dementsprechend zu verhalten, auch zu bekleiden. Ablegen, sagt Paulus. Denn weiter Ausschweifungen. Oder wir können auch sagen, Zügellosigkeit, das Gegenteil von Selbstbeherrschung. Durch den Geist Gottes können wir uns selbst beherrschen. Wir können es nicht selbst. Paulus sagt, dass Selbstbeherrschung eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Dann Streit, Zank, Streitsucht oder auch Eifersucht. Ja, meine, das andere kann man sagen, das betrifft uns ja als Christen weniger. Aber wie ist es mit dem Streit? Tun wir nicht, ne? Wie ist es mit der Eifersucht? Kennen wir nicht. Ablegen, sagt Paulus. Vielleicht kennen wir es doch. Also haben auch wir abzulegen.
Und
dabei bleibt Paulus nicht stehen, nicht nur ablegen, dann wären wir ja nackt, hä? Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Ablegen allein, das geht nicht. Dann kommt es bald zurück, all diese Eigenschaften. Deswegen müssen wir den Herrn Jesus Christus anziehen. Und das heißt, Jesus Herr sein lassen in unserem Leben. Unser Leben immer mehr ihm unterordnen. Dass er in mir und durch mich leben kann. Dass er das göttliche Wesen in mir und durch mich prägen kann. Das heißt, den Herrn Jesus anziehen. In einer engen Gemeinschaft mit ihm leben, in einer engen Beziehung zu ihm. Und dadurch die Sünde ablegen und das göttliche Wesen anziehen. Und dann sagt Paulus, dann haben wir die Waffen des Lichtes. Das sind Waffen gegen den Feind. Das sind Waffen gegen die Sünde. Also nicht nur ablehnen, dann haben wir keine Waffen. Ablegen, sondern anziehen. Dann haben wir die Waffen des Lichts. Dieses Licht ist Jesus Christus und wir dürfen diesem Licht wandern. Das sind für eine Orientierung für uns. Nicht die Politiker sollten Orientierung sein, aber wir als Christen sind viel mehr eine Orientierung für die Menschen um uns herum. Und wie viel mehr auch politische Christen, also Christen, die Politiker sind, deswegen sollten wir für sie beten. Dass sie wirklich eine Orientierung sein können für die Politik, für die Gesellschaft, für die Menschen. Als solche, die Lichter sind in einer krummen und verkehrten Welt, sagt Paulus. In einer krummen und verkehrten Welt. Also können wir sagen, die politische Nacht wird uns immer mehr umgeben. Aber wir dürfen und sollen ein Vorbild sein. Und gerade dann, umso mehr, wo die politische Nacht uns umgibt. Und wir dürfen eine Orientierung sein. Also lasst uns immer wieder konsequent Jesus nachfolgen. Ein Zeugnis für unsere Umgebung sein. Jesus soll in uns und durch uns leben. Er soll uns prägen, sein Wort soll uns prägen. Nicht der Zeitgeist. Und wenn wir nicht anziehen, wenn wir nur ablegen wollen, dann wird uns immer mehr der Zeitgeist prägen. Deswegen ist umso wichtiger, dass wir wirklich anziehen, dass wir in der engen Beziehung zu Jesus leben, dass wir sein Wort lesen und darin forschen und uns durch das Wort Gottes prägen lassen. Das ist das Ziel. In diesem Sinn, meine ich, sollten wir den Text verstehen. Ich fasse ganz kurz zusammen. Wahre Vollmacht kommt von Gott. Jesus sagt, mir ist gegeben jede Vollmacht. Er hat die Sünde besiegt, er hat Satan besiegt. Er befreit uns aus der Macht der Sünde. Und wir dürfen in dieser Welt ein Zeugnis sein, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, was es heißt, frei als frei zu leben, frei von der Sünde. Die politische Machthaber, die haben eine Vollmacht von Gott für ihre Aufgaben, insofern sie sich wirklich Gott unterordnen. Wenn sie aber von uns etwas verlangen, was gegen Gott ist, dann haben sie dafür von Gott keine Vollmacht. Und dann ist auf jeden Fall passiver Widerstand gefordert. Wir sind vorbildlich, nicht nur wegen der Strafe, sondern vor allem wegen des Gewissens, vor allem der Verantwortung Gott gegenüber sind wir vorbildlich Staatsbürger. Und erfüllen unsere Verantwortung dem Staat gegenüber vorbildlich, dass wir sagen können, so bitteschön mach das. Dann wirst du von Gott gesegnet. Und wir sollen ablegen und Jesus Christus anziehen, die Waffen des Lichts. Sündhaftes Verhalten ablegen und Jesus Christus immer mehr in unserem Leben wirken lassen. Lasst uns beten. Jesus, du bist am Kreuz gestorben, hast mit der Sünde abgerechnet, hast die Strafe auf dich genommen. Und du schenkst uns gerne Vergebung, du schenkst uns die Vollmacht, das Recht, Kinder Gottes zu werden, wenn wir dich aufnehmen, unser Leben, wenn wir an dich glauben, wenn wir das neue Leben annehmen, Herr, ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir in diesem Sinn auch vorbildlich Staatsbürger sein können. Und schenke Gnade, dass auch die Politiker erkennen, wo ihre Grenzen liegen. Herr, dass sie nicht anfangen, die Bösen zu belohnen und die Guten zu bestrafen. Schenke du Gnade. Herr, und lass uns als Gemeinde, als Licht leuchten in diesem, wie dein Wort sagt, krummen Geschlecht und verdrehten Geschlecht, aus dem wir uns heraus erlösen lassen können und sollen und dürfen. Hab Dank, Herr Jesus, dass du unser Leben bist. Amen.